Was unsere Hörer jetzt natürlich nicht sehen, ist, wie der Gerd Retter ganz liebevoll schon mal den ersten Champagner öffnet.
Aber Sie werden es gleich hören, weil ich mache mal so, wie man es nicht macht. Oder eigentlich doch, gehört dazu.
Ah, ja. Das erlösende Ploppen.
Ja, genau.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und mit dieser Folge leiten wir tatsächlich das Jubiläumsjahr des Feinschmeckers ein, der in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Das ist ein Grund zum Feiern und deshalb haben wir in dieser Folge genau das richtige Thema dafür. Ich überlasse gleich das Mikrofon der Feinschmecker-Chefredakteurin Gabriele Heinz, die mit dem Weinexperten Gerhard Retter über ein Champagnerhaus spricht. Ja, man könnte sagen, es gehört zu den Legenden. Es ist das Haus Röderer. Sie sprechen über die Philosophie des Hauses, was es einzigartig macht und wie das Familienunternehmen herausragende Champagner herstellt. Naja, und jetzt ist es ja ein Podcast über Champagner und deswegen wird gleich auch welcher verkostet. Die beiden haben 3 Röderer Flaschen im Studio stehen und verkosten den Vintage Rosé 2017, Kristall 2016 und die Kollektion 245. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo, lieber Gerhard Retter. Ich begrüße dich ganz herzlich bei uns. Wir sind im Jahreszeitenverlag hier in Hamburg mit Blick auf die Alster. Toll, dass du aus München gekommen bist und mir jetzt gegenüber sitzt, zusammen mit 3 wunderbaren Champagnerflaschen aus dem Hause Louis Röderer. Wir haben uns verabredet, um heute mal der Legende Röderer auf den Grund zu gehen. Und unser Anlass ist, wir hatten ja im November unsere Wine Awards vom Feinschmecker und wir haben den Kellermeister Jean-Baptiste Le Caillon als Weinlegende des Jahres ausgezeichnet. Und ehrlich gesagt, das war auch ein Tipp von dir, lieber Gerhard, ihn mal genauer anzuschauen und ihm die Auszeichnung zu verleihen. Und da wäre meine erste Frage jetzt an dich. Was ist denn so das Hauptmerkmal dieser Legende Röderer? Was würdest du sagen, ist das Legendärste an diesem Champagnerhaus?
Ja, also dem werden wir gleich auf den Grund gehen, liebe Gabriele. Und ich würde zuerst aber sagen, dass es mich irrsinnig freut, dass ich bei dir zu Gast sein darf, hier beim Feinschmecker. Und dann habe ich nämlich große Freude, dieses einzigartige, wunderbare Haus Röderer hier unter Anführungszeichen darstellen zu dürfen.
Genau, und was unsere Hörer jetzt natürlich nicht sehen, ist, wie der Gerd Retter ganz liebevoll schon mal den ersten Champagner öffnet.
Aber Sie werden es gleich hören, weil ich mache mal so, wie man es nicht macht. Oder eigentlich doch, gehört dazu.
Ah, ja. Das erlösende Ploppen.
Ja, genau.
Genau.
Du, um deiner Frage ein Gesicht zu geben, sozusagen. Was ist das Besondere für mich an Röderer? Röderer ist, ich denke, mit das Wichtigste ist, es ist familiengeführt, immer noch. Und es ist mit Herzblut und Passion und mit einem Willen zur Qualität getragen, dem man aber die Zeit gibt zu wachsen. Das schmeckt man auch in den Weinen, dass sie diese Zeit haben. Da ist nichts irgendwie erzwungen, sondern man weiß, dass man mit der Natur, für die Natur arbeiten muss, um dann das zu ernten, was wir jetzt gleich im Glas haben. Nämlich es ist der Rosé 2017. Und ich habe für mich bemerkt, schon relativ lange, dass gerade bei den berühmten Champagnerhäusern, die es ja auch in größerer Menge ihre Produkte lancieren, oft eine gewisse Industrialisierung und Standardisierung einhergeht. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass der Champagner das ist, was er für mich immer sein muss, ein Animiergetränk, nicht sättigend. Und das finde ich in diesem Hause in der gesamten Kollektion. Aber jetzt wollen wir mal die Nase in den Rosé
genau,
stecken.
Genau, damit wir hier nicht so trocken sitzen. Komm. Und ich muss sagen, cheers.
Cheers.
Die Farbe ist ja schon sehr interessant. Das ist ja ein richtiges Lachsrosa, ne?
Genau. Rosé ist, glaube ich, das Komplizierteste fast. Man muss sehr delikat arbeiten, dass es nicht banal wird, sondern dass es diese Komplexität, die Feinheit, die Eleganz, den zarten Rotweinkuss rüberbringt in Glas. Und es sind unglaublich gigantische Speisenbegleiter. Die gehen vom Fisch logischerweise oder zu Meeresfrüchten hin bis zu wirklichen Rotweingerichten. Ob es wild ist, zart oder auch Rind, wenn man japanische Küche auch hat, Tataki oder so, dann sind das gigantische Weine. Aber die meisten Rosé sind seelenlos gemacht für mich. Und
Rosé ist ja ein großer Trend gerade, aber um ein Monument zu sein, muss man es auch können.
Animierend, präzise, klar, fein, mit einer großen Eleganz, aber gleichzeitig auch einer gewissen Grandenz schon, wo man sagt, dass es holt dich von der ersten Nase bis zum ersten Schluck ab und das möchte ich.
Der ist sofort präsent, ne?
Ja,
der ist sofort da. Und stellt sich auf.
Ja, Sie haben zwei Lagen oder zwei großen Lagen. Das eine ist Cumière, das sind die Lehmlagen, also eher kühlere Lagen, da wächst der Pinot Noir. Und das Jolie kommt der Chardonnay, der drinnen ist. Das ist ein bisschen präziser, mehr Kreide getragene Region in der Champagne. Und das vermehlen Sie hier perfekt in einer Seigneur-Variante, nicht? Also, ich finde, es ist einer der wenigen Rosé, die mich richtig abholen.
Wie gemeißelt, finde ich, ist er auch so am Gaumen.
Finde ich gut. Also es ist sehr engmaschig.
Ja.
Genau, es ist, wenn man so möchte, es ist zwar Kreideboden, aber ich sage immer, das ist ein bisschen dicht wie Marmor.
Ja, genau, wie eine Marmorstatue.
So aber
ein
trotzdem von der Seide getragen.
Ja, ja. Man muss ja auch sagen, du hast eben auch schon erwähnt, das ist eins der ältesten noch familiengeführten Häuser in der Champagne. Und das Spannende finde ich auch an Röderer, die haben ja von Beginn an unheimlich auf Qualität gesetzt. Also der Louis Röderer, der ja schon im 18. Jahrhundert das Haus übernommen hat, hat ja damals, da haben ja alle den Kopf drüber geschüttelt, nicht Trauben gekauft, Trauben gekauft, sondern er hat Land gekauft, was damals total ungewöhnlich war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Weil Land war teuer und Land war schwierig zu bewirtschaften. Man hatte natürlich noch nicht die Geräte wie heute. Aber er hat gesagt, er möchte gerne Land haben, hat Grand Cru-Lagen gekauft. Und heute profitiert das Haus davon. Also die haben so viel Land und auch hervorragende Lagen wie sonst niemand. Weil das Verrückte an der Champagne ist ja auch, anders als in den Weinregionen, also die Marke steht über allem und die Traubenbauern, die Landwirte liefern zu. Und bei Röderer ist es so, dass die, ich weiß nicht genau, 80-90% Selbstversorger sind, sozusagen, also eigene Trauben haben.
Es ist ganz wichtig, was du richtig gesagt hast. Normalerweise ist die Güte des Grundweines abhängig von der Güte der Trauben, die man bekommt. Wenn man sie aber nur zukaufen muss, dann muss man großes Vertrauen in das Tun des Lieferanten haben. Mhm. Das passiert auch bei den meisten Häusern, dass die Vorgaben machen. Aber trotzdem ist es etwas anderes, als ob man das Pflänzchen von klein auf selbst erzogen und gezogen hat und auch weiß, wo es hingehört, denn auch im Kopf hat, welche Rebsorte muss wohin, um unserem Hausstil das zu liefern, was wir brauchen. Und nicht abhängig zu sein vom Markt, sondern es beginnt mit dem Pflanzen der Reben auf dem richtigen Boden. Dort wird schon der erste Samen des Hausstils kreiert. Und man gibt diese Macht, um es mal so zu sagen, eben nicht außer Haus. Das war visionär, was damals getätigt worden ist. Und heutzutage beneidet man natürlich, man muss auch dazu sagen, nicht nur in der Champagne, aber vor allem auch in der Champagne ist das Land nicht weniger wert geworden. Das heißt, es ist natürlich auch ein Riesenkapital, wenn man das monetär sieht. Aber natürlich ist es das Kapital und der Ursprung der Güte allem dessen, was letztlich in der Flasche verzückt oder eben auch nicht.
Das war sehr schlau.
Absolut.
Und das zeichnet Röderer ja auch bis heute aus. Und man muss ja eigentlich sagen Röderer. Nicht?
Also Röderer.
Röderer. Wir sagen immer Röderer, aber eigentlich ist es ja, also die Ursprünge liegen im Elsass.
Es Elsässer, ja genau. Ja.
Und also Röderer, ganz um es perfekt auszusprechen, ist ja bis heute und eben auch unter dem Kellermeister Jean-Baptiste Lecaillon, der seit 25 Jahren schon im Amt ist, hat er es immer weiterentwickelt. Und ich war 2017 dort, habe eine Geschichte geschrieben über Röderer und war dann total überrascht, das war mir gar nicht so klar, dass die halt so stark auf Bio und Biodynamie aufsetzen und dass so ein Haus, was so glamourös ist, auch wie rödere. Ich sehe jetzt vor mir auch schon einen Kristall 2016 stehen. Ja. Also es raschelt schon ein bisschen, den wir gleich auch noch verkosten werden.
Du hörst den auch schon.
Genau, also eine Marke, die mit so viel Glamour auch und Renommee und die Geschichte des Zaren verbunden ist, dass die wirklich mit Kamille, Schachtelhalm, Kuhhörnern, Mondphasen arbeiten. Und das aus voller Überzeugung, weil sie sagen, die Champagner sind einfach filigraner, langlebiger, dichter, komplexer, feiner,
lebendiger. Ja. Ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber ich weiß, dass der Glaube viel verändern kann, ja, und aber es ist auch einfach nachvollziehbar so, und ob es jetzt wirkt oder nicht wirkt, ist letztlich dem Kunden unter Anführungszeichen ja egal, wenn die Qualität stimmt. Aber ich denke, dass gerade auch so ein Leuchtturmhaus ganz viel Verantwortung auch hat, auch sich selbst gegenüber, denn es ist ja letztlich eine Investition in die Zukunft. Ob man jetzt Kuhhörner mit Kuhmist eingraben muss und nach Rudolf Steiner das bis zum Exzess durchzieht, das kann ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, es ist mir auch egal. Ich sehe, dass es eine Verbesserung in der Güte, in der Lebendigkeit des Produktes bringt. Mhm. Und ich denke, dass man da uneigennützig, aber doch auch bewusst für die eigene Zukunft arbeitet. Mhm. Und das tut gut. Gerade solche Betriebe müssen vorangehen und als Beispiele zeigen, dass es möglich ist, nachhaltig, naturnah und biologisch zu arbeiten. Die Artenvielfalt, alles, was eben, ich weiß nicht, wo die biologische Notwendigkeit endet und tatsächlich eine gewisse Esoterik beginnt. Aber wie gesagt, es ist mir wurscht. Es ist schön, dass es so ist, dass ich weiß, ich habe eine Marke, ein Prestige-Haus, das durch mein Konsumieren dieser wunderbaren Weine auch noch was Gutes tut.
Das stimmt. Also der Jean-Baptiste Le Caillon, mit dem ich da auf dem Acker stand, und man sieht dann halt auch die Pferde, wie sie so die Felder bearbeiten und die Bienenstöcke und die Schmetterlinge tatsächlich. Und er sagte auch, also wir kehren im Grunde zu der Arbeitsweise zurück, wie sie unsere Großeltern gemacht haben. Und wir werden irgendwann in ferner Zukunft so diese Phase der Industrialisierung und des Einsatzes von Chemiepräparaten so als Irrweg in der Geschichte der Landwirtschaft ansehen. Es hatte natürlich auch alles seinen Grund, warum man das so gemacht hat. Aber das fand ich auch sehr interessant. Und er sagte selber, also er glaubt auch nicht so wirklich daran, also das war 2017, vielleicht hat es sich heute verändert, aber er sagt genau das, was du sagst, man merkt einfach an der Qualität der Champagner, dass das eine riesige Auswirkung hat.
Es funktioniert und es ist natürlich etwas, ich kann nicht sagen, ich höre heute auf zu spritzen oder dünge heute nicht mehr mit Kunstdünger und morgen sind die Weine gigantisch. Nein, der Boden ist und war verseucht über lange Zeit, denn man hat, wie in allen großen Weinbaugebieten der Welt, exorbitant Schindluder getrieben. Ich möchte jetzt gar nicht näher auf andere Gebiete eingehen, aber man zahlt viel Preis. Ist der Boden mal tot? Diese Revitalisierung, das Wiederreinbringen des Mikroorganismus, dass das funktioniert, dass ein Kreislauf wieder geschlossen ist, das ist eben das, was ich eingangs auch erwähnt habe, was dieses Haus für mich so ausmacht. Es ist die Zeit, die man gewährt und verstanden hat, dass es nicht von heute auf morgen ist.
Das sagte ja auch Frédéric Rousseau in dem Gespräch, dass er sagte, also unser Job, wir als er als Inhaber von Röderer, sagte, also unsere Arbeit besteht eigentlich nur daraus zu warten. Wir warten darauf, dass wir die Reben pflanzen können, wir warten auf die Trauben, wir warten auf das Hefelager, wir warten auf den Reifeprozess und eigentlich besteht unsere Arbeit nur darin zu warten und trotzdem müssen wir unheimlich agil sein und uns bewegen für die Zukunft. Wie du eben ja auch sagtest, weil der Frédéric Rousseau, der führt ja das Haus Röderer in der 7. Generation. Also der Name kommt, weil seine Großmutter einen Monsieur Rousseau dann geheiratet hat, deswegen ist der Name Röderer in der Familie jetzt, ich weiß nicht, ob es noch Nachkommen gibt, die so heißen, aber er ist eigentlich sehr zufrieden damit, dass er nicht diesen schillernden Namen hat, sondern so ein bisschen diskret in Paris unter dem Namen Rousseau leben kann. Und ja, 7. Generation, das heißt, er ist Verwalter dieses Erbes und muss es in die Zukunft führen und hat auch 3 Kinder. Also er ist so in den 50ern, ich glaube Mitte, Ende 50. Und ja, ist natürlich dann auch die Frage, was für ein Boden, was für ein Stück Natur übergebe ich meinen Nachkommen? Und ich denke, das spielt auch eine große Rolle für die Entscheidung, halt mehr auf das Thema Ökologie zu setzen.
Ja, und auch du darfst nicht vergessen, auch vor der Champagne hat die Klimaerwärmung nicht Halt gemacht. Sie ist unleugnbar, auch wenn es Menschen gibt, die glauben mit komischen Krawatten, dass es nicht so ist. Es ist einfach so. Möchte aber fast sagen, dass aktuell die Champagne, die ja immer ein sehr kaltes Gebiet war, wo die Trauben kaum reif geworden sind, noch, falls es so etwas überhaupt gibt, doch zu den Gewinnern der Klimaerwärmung gehört. Mhm. Denn die Traubenqualität in der Güte, wie man sie jetzt bekommen kann, bei richtiger Handhabung, immer vorausgesetzt. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der es noch nie so guten Champagner gegeben hat, als wir heute die Möglichkeit haben.
Weil die Trauben alle im Moment optimal reifen.
Genau, nicht? Ja. Mhm. Aber natürlich muss man auch daran arbeiten, dass es nicht überbordet, nicht? Denn der Champagne ist ein Typwein, der braucht, also auf keinen Fall unreife Trauben, aber er braucht Trauben, die Nerv haben. Wenn man einmal die Gelegenheit hatte, die Grundweine, diese Vin Blanc, wie sie heißen, aus denen der Champagne pur zu probieren, ja, dann glaubt man, man ist auf einer weißen Balsamico-Essig-Verkostung. Erster Herstellungsprozess vollendet und formt diese absoluten Köstlichkeiten.
War das nicht sogar so, oder ist das jetzt Legende, dass unter dem ersten Champagnerhersteller Dom Pérignon, wenn man so will, dass sogar die Stillweine aus der Champagne so untrinkbar waren, dass sie Kohlensäure zugefügt haben? Also weil damals das Klima halt noch viel zu kalt war und eigentlich nicht ideal für Weine, und dass sie gesagt haben, mit der Kohlensäure kann man es besser trinken.
Also die Kohlensäure war eigentlich Qualminderung, weil ja, da war, jedes genau. Bärlchen war kein Wein. Habe ich nicht gehört noch, aber möglicherweise ist es so.
Genau, unter den vielen Mythen und ja, Legenden rund um den Champagner gibt es ganz viele.
Ich kann nur, das möchte nicht zu viel vom Thema abweichen, aber das ist ungefähr dasselbe. Ich komme ja aus der Steiermark, wie du weißt, gell, und da gibt es den Schilcher, diesen Roséwein, der ja irrsinnig viel Säure hat, und der Papst Pius der Siebte ist da, glaube ich, durchgereist und hat in sein Tagebuch geschrieben, man servierte mir rosa Essig zu trinken.
Genau. So, um jetzt aber wieder von der Steiermark in die Champagne zu kommen, wir haben einen zweiten schönen Champagner dort stehen. Genau, direkt zu deinen Händen.
Den darf ich köpfen.
Ja, genau. Ja. Und das ist die Kollektion 245.
245, ja.
Die den Brut Nature abgelöst hat vor einigen Jahren.
Genau, den Brut Nature gibt es eigentlich gar nicht
mehr. Den gibt es gar nicht mehr. Also vielleicht nur noch in Archiven, in Kellern gesammelt. Und das ist eigentlich auch eine tolle Idee. Also auch eine Idee von Jean-Baptiste Le Caillon, dem eben legendären Kellermeister, zu sagen, das ist der 245. Jahrgang, seitdem es das Haus Röderer gibt, mit einem ganz speziellen Verfahren, das aus Reservewein, der Reserve Perpetuelle oder dem ewigen, oh Gott, jetzt haben wir ein bisschen gekleckert, das sieht aber keiner.
Das sieht keiner bei uns, weil wir machen einen Podcast, deswegen
hört auch keiner.
Damit keiner sieht, wie der liebe Herr Retter hier alles mit Champagne über. So. Ein klassischer Fall, das hat keiner gesehen, aber wir können es ja machen, dem Kellner bitte nie helfen.
Ah, das war eben mein Fehler Nummer 1.
Der Kellner macht es allein.
Okay, gut.
So, also war mein Fehler natürlich. So, Reserve Perpetuelle, das ist unglaublich. Sie haben ja mit eines der größten Lager für Reserveweine in der Champagne. Wie die überhaupt das größte in den Eichenholz großen Fässern?
Um die 700.000 Liter.
Genügend für uns
ja,
heute.
Ja, ich denke auch.
Wir sollten die Stadt Hamburg einladen.
Also da würde mancher Shareholder sagen, totes Kapital, das ruht so, damit kann man nichts machen, nicht spekulieren. Aber Röderer leistet sich das halt, also so ein Weinarchiv.
Und hier ist es, glaube ich, so, der Grundwein kommt aus dem Jahrgang 2020. Mhm. Und dann haben wir Reserveweine drinnen, die eben im Fass gereift sind aus den Jahrgängen 2010, 13, 15, 17, 18, 19. Das weiß ich natürlich aus dem Kopf. Das kann ja keiner sehen, dass ich gerade von der Flasche abgelesen habe. Das ist ja ein Podcast. Nein, unglaublich eigentlich. Nichts schaut das an. Es geht zurück bis 2010. Und
das heißt, es wird wirklich in ein Fass, werden Jahrgänge einfach eingefüllt.
Genau.
Also wie beim Sherry so ein bisschen. Ne? Also es wird einfach so eine Cuvée verschiedener Jahrgänge erstellt.
Schau mal, jetzt habe ich schon genippt und es ist, ich muss wir auch kommen noch, ja bitte, bitte. Ist ja kein trockener Podcast hier, nicht? Also, für mich zeichnet, wie bei vielen anderen Weinproduzenten der Welt, sich ein ganz klares Statement immer in der Basis ab. In der Basis erkennst du schon die Größe der Spitze. Und das, was wir hier im Glas haben, mit der Kollektion 245, das ist ja der Champagner, der am meisten glasweise gereicht wird. Der Hauschampagner ist in vielen und es ist das einfach in Perfektion. Ich möchte sagen, dass es irrsinnig viele Markenchampagner gibt, die möglicherweise grandiose Prestige-Cuvées haben. Das ist so, das möchte ich gar nicht zur Diskussion stellen. Aber die Basis-Cuvée, mit denen die Kohle gemacht wird, ist meistens sowas von zu Tode konstruiert und zusammengebaut. Und
seelenlos,
ne? Genau. Und das ist hier eben, genau wie ich vorher gesagt habe, diese Lebendigkeit springt raus. Du hast Noten von Geißblatt, es ist ein bisschen Quitte, Apfel mit drinnen. Es ist eine Fruchtanimation, aber es ist auch die Weißfruchtigkeit, diese Steinigkeit, die Kalknoten.
Bisschen Akazie.
Akazie.
Und auch so packend, finde ich wieder, ne? Der packt sich sofort, greift dich so ans
am
Herz.
Am Gaumen die Perlage perfekt. Es ist ein Schmeichler am Gaumen, aber der doch seinen Charakter, doch prägend ist und nicht belanglos runterliegt. Es ist nicht, dass man diesen Wein des Perlenwegens trinkt, sondern man trinkt ihn ob seiner Komplexität, dieser Vielschichtigkeit. Und das ist ein Basischampagner, der zu ganz, ganz gutem Geld für diese Güte auf dem Markt zu finden ist. Und nicht umsonst ist er einer der am meisten platzierten Champagner in der Gastronomie, die einfach auch weiß, dass ich meinem glasweisen Kunden auch ein Erlebnis bieten muss.
Das ist ein toller Auftakt zum Menü. Also wenn du damit einen Abend startest, also kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Das ist schon ein starker Auftakt.
Und es ist auch so, wenn ich das so richtig im Kopf habe, es gibt ja verschiedene Dosage-Zustände, also sprich, momentan ist ja bei vielen kleineren oder Champagnerhäusern Brut Nature en vogue. Das heißt, so trocken wie möglich, so knochentrocken, 0,0 Gramm, überhaupt nichts. Wenn es gehen würde, minus Gramm. Das ist faszinierend, das erste Gläschen oder der erste Schluck. Aber irgendwann ändert diese Typizität von Wein nah an der Batteriesäure. Ist ein bisschen überspitzt natürlich, aber ich sage, ich kenne es aus eigenem Leid, dass es dann irgendwann doch, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Magen schlägt, weil es so sauer ist, dass es natürlich schon spannend ist, sowas zu verkosten. Aber hier ist es eben so, dass der Jean-Baptiste sagt, nein, wir geben Dosage rein. Wir machen nicht zu viel, sondern die Dosis macht das Gift. Ich möchte auch keinen Champagner haben, der früher Goût Américain hieß, also amerikanischer Geschmack, so immer da halbtrocken. Das ist was ganz anderes. Da gibt's auch fantastische Produkte, die sind aber anders einzusetzen. Mhm. Aber das ist ein Champagner, der eröffnet einen Abend, eine Feier, ein Diner.
Festlich durchaus.
Festlich,
ne?
Ja. Mhm. Und kann aber auch als Begleiter durch den ganzen Abend konsumiert werden, ohne dass du am nächsten Tag oder später irgendwelche, keine Ahnung, Komplikationen in deinem Körper findest, weil du sagst, Mensch, was hast du dir da angetan? Und das ist es. Es ist leider ist dieses Wort bekömmlich aus dem Weinjargon verbannt worden, weil man es ist es aber für mich. Vollumfänglich, gaumenfüllend, alle Sinne erfassend und eben wieder zurück zur Animation, wo man denkt, du bist ein absolut gefährlicher Verführer.
Ja, unheimlich präzise auch. Ne? Ich finde, er ist auch so messerscharf im positiven Sinne. Ne?
Also, nicht breit, nicht fett, genau, nicht schwer, nicht sättigend oder ermüdend, wo du sagst, oh Gott. Man merkt, also es gibt ja so Verkostungen, die gar nicht über Punkte gehen, sondern die beurteilen, wie viel wurde getrunken. Das wäre ein Anwärter auf den ersten Platz.
Also sowohl Klasse als auch Masse, könnte man hier sagen. Wenn man
ja, so das muss man so sagen. Es ist. Und da liegt die große Krux. Dass die Masse, oder um es besser zu formulieren, die Menge des produzierten Weins nicht leidet. Die Philosophie und die Würze und das Denken, wie etwas zu schmecken hat, muss auch im unter Anführungszeichen kleinsten Wein nachvollziehbar
wie
sein.
Wie bei einem guten Winzer aber auch.
Ja, beim
der
Koch auch.
Oder mein, der
ja,
Wein,
ja
ne?
auch beim Koch. Also was soll ich jetzt, welchem Gericht soll ich jetzt Unrecht tun? Aber ich sage mal so, wer kann gute Spätzle machen?
Und die ganz alten Jahrgänge von Röderer kenne ich nicht, aber ich habe gelesen, dass die Champagner früher, auch gerade der Kristall, zu dem wir ja gleich noch kommen, sehr viel opulenter, breiter, karamelliger, viel mehr Honignoten hatten. Also dass dieses präzise, schlanke, was wir jetzt ja schon so gelobt und gefeiert haben, auch eher so eine neue Entwicklung ist. Vielleicht auch bedingt durch den Klimawandel, dadurch, dass da auch nochmal gegengesteuert wurde, durch die Hinwendung zur Biodynamie, zum ökologischen Anbau. Also dass sie da nochmal den Stil geschärft haben eigentlich.
Ich glaube, dass man Initialzünden auch von Herrn Rousseau selbst, der einfach auch sagte, okay, ich bin... Wenn man in so einer Dynastie groß werden, möchte man natürlich irgendwo auch seinen eigenen Stempel anbringen, um es mal so zu sagen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sagen kann, alles, was vorher gemacht war, war nicht richtig. Aber man muss es adaptieren, nicht? Es gibt ja so diesen Spruch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, einer der großen Bordeaux-Güter, der hat gesagt, Weinbau ist ganz einfach, nur die ersten 100 Jahre sind anstrengend.
Ich meine, das hat die Familie Rousseau immerhin hinter sich.
Ja. Und aber trotzdem muss man sich finden. Und ganz wichtig ist, ich habe letztens ein wunderbares Gedicht gehört, das heißt, glaube ich, nicht fertig werden. Ich habe vergessen, von welcher Dichterin. Und so ist es. Man wird nicht fertig. Das ist die Lebensaufgabe letztlich einer jeden Generation. Bitte nicht fertig werden. Wer möchte denn in seinem Leben fertig werden? Klar, gehen wir abends nach Hause, unser Schreibtisch ist voll und sagen, oh, lass mich fertig werden. Aber möchte ich als Mensch mit meiner Aufgabe jemals fertig werden? Nein, bitte nicht.
Das stimmt. Und so ist es auch ein ewiges Feilen. Und vor allen Dingen ist man ja auch als Winzer, Winzerin und auch als Champagnerhaus auch immer natürlich dem Klima unterworfen. Das allein ist ja schon so eine Stellschraube. Und was ja auch die große Landwirtschaft, und dazu zählt ja auch der Weinbau und Champagner, letztendlich so von vielen anderen oder allen anderen Produkten unterscheidet, dass du nie weißt, ja, wann regnet es denn nun und wann scheint die Sonne und ist es jetzt zu heiß, ist es zu kalt, ist es zu viel, ist es zu wenig Regen. Und dann eben Klimawandel, alles spielt eine Rolle.
Ja, ich bewundere die Winzer immer, weil ich ihnen wirklich sage, Mensch, ihr habt wirklich einen bescheidenen Job. Haben sie nicht, das ist ein wunderschöner Beruf, aber... Im Gegensatz zu uns Gastronomen haben wir einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche, weil die Terrasse, das Wetter etc. Wir sind ja in Hamburg und du weißt, in meiner Hamburger Vergangenheit, ich war auch Terrassen geprägt oder wetterabhängig. Und aber diese Wetterabhängigkeit der Gastronomie ist relativ fein filetiert in der ganzen Agrarwelt, aber natürlich im Weinbau besonders, ist es so, dass zur falschen Zeit das falsche Wetter die Arbeit eines ganzen Jahres kaputt macht.
Wie jetzt der Frost, im letzten Jahr in Deutschland.
Nichtsdestotrotz, jetzt ist dann eben das falsche Wetter, ob es zur Blüte verregnet ist, weniger Ertrag, ob der Frost da ist, ob für Mehldau kommt später zur Ernte oder Regen, was auch immer. Aber du hast eine enorme Einbuße. Aber du musst die Arbeit doch zu Ende machen. Du kannst nicht sagen, okay, wir bauen die Terrasse nicht mehr auf dieses Jahr. Nein, das geht in der Landwirtschaft, im Weinbau nicht. Du musst die Terrasse aufbauen, du musst sie sauber machen, in Schuss halten. So ist es auch von den Weingärten. Du kannst nicht sagen, die Ernte ist nichts gewesen. Die Kosten und die Arbeit bleiben bestehen und du musst sie machen, sonst ist auch das nächste Jahr noch davon betroffen.
Ja. Und Röderer hatte ja auch nicht nur strahlende Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ich würde sagen, du kannst dich jetzt langsam mal dem schönen Goldpapier widmen.
Darf ich auspacken?
Ja. Es ist schon wie Weihnachten und Ostern. Das ist nämlich auch so ganz interessant bei Röderer. Es gab dort nämlich auch eine starke Frau. Ja. Die den Karren ziehen musste sozusagen, als die Lage ganz verzweifelt war. Wie es so oft ist, dann werden die Frauen gerufen und es gab da auch eine Witwe im Hause Röderer, und zwar Camille Orly Röderer, deren Mann starb und 1932 hat sie dann das Haus übernommen und eine schillernde Persönlichkeit, die gar nicht aus der Champagne kam und auch dann kritisch beäugt wurde, und sie war... Eine Zugereiste, genau. Und sie war, was man heute auch gar nicht mehr so sagt, ein Mannequin. Heute heißt es ja Model, aber damals sagte man noch Mannequin. Mannequin. Eine sehr attraktive Frau und 32 war so die Erfolgsgeschichte von Röderer erstmal vorbei, denn wir kommen gleich auf den Kristall. Ein Drittel der Flaschen ging nach Russland, zwei Drittel gingen in die USA. Wir wissen alle, Russland, Oktoberrevolution,
die Romanows waren vorbei,
in den USA die Prohibition, total. Weltkriege, Weltwirtschaftskrise. Niemandem stand mehr der Sinn nach Champagner. Naja, und dann kam Camille, die starke Witwe, die glamouröse Witwe, und hat gesagt, so, jetzt wollen wir doch mal sehen. Nicht? Also nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Pferde, war erfolgreich bei Pferderennen, hat immer den Champagner mitgebracht von Röderer, immer den Kristall im Gepäck gehabt, ist in die USA gefahren, hat Partys, glamouröse Galas gegeben und hat sie näher zu Künstlern gesucht, zu Stars, und hat dann so wieder das Renommee von Kristall über die Jahrzehnte bis Anfang 82 hat sie es wieder hochgezogen und hat im Grunde so das Renommee, was Röderer heute hat, und der Kristall hat sie komplett wiederbelebt. Es war eine sehr strenge Frau, eine sehr attraktive, eine sehr strenge Frau, eine sehr herrische Frau, war die Urgroßmutter von Frédéric Rousseau, der jetzt das Haus führt. Aber man muss sagen, auch da hat wirklich eine Frau das Haus gerettet. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können.
Den Kahn aus dem Dreck gezogen, genau. Sozusagen.
Ja, ja, das finde ich ganz spannend.
Ich habe mich wenig mit ihr befasst. Ich weiß, dass es sie gab und dass sie eine sehr schillernde Persönlichkeit war. Und das, was du gerade erwähnt hast, gell, ich glaube, sie hat ganz bewusst auch auf die Kunstszene aufgesetzt, gell, wo sie wusste, wo die Künstler sind, kommt auch die Wirtschaft letztlich. Wo einfach es zieht sich einfach gegenseitig an. Wer viel Geld hat, möchte sich irgendwann mal auch finden in der Schön, in der Welt des Schönen und Guten. Und auch der, und da hat sie den Champagne, sprich den Kristall, natürlich perfekt platziert. Du hast gesehen, ich habe ihn geöffnet und uns eingeschenkt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gut beobachtet hast. Es geht bei dieser Flachbodenflasche, ich glaube, dazu kommen wir später
unbedingt,
noch.
Unbedingt, ja.
Hervorragend geht, ist das, was eigentlich bei allen Champagner machen sollte. Wenn man einen Champagne öffnet, dann versuchen die Leute immer krampfhaft den Korken rauszudrehen. Gell? Nein, es ist eigentlich umgekehrt, man muss den Korken festhalten und die Flasche drehen. Die Hebelwirkung der Flasche ist viel einfacher, dann geht das viel leichter raus. Also nicht am Korken rum, sondern den Korken festhalten und dann die Flasche drehen mit der Hand. Dann geht das so leise und dezent, und dann können Sie auch 5 Fläschchen hintereinander aufmachen. Es wird Ihre Frau nicht merken.
Oder ihr Mann.
Oder ihr Mann, oh Gott, das will dann
nicht. Du weißt ja, starke Frauen, starke Witwen, also bitte nicht die Frauen vergessen.
Nein, niemals.
Aber ich habe eben schon gedacht, als ich dich so im Augenwinkel beobachtete, wie du den Kristall und die anderen Flaschen aufgemacht hast, wir bräuchten eigentlich mal ein Video, weil das sieht so elegant aus. Man sieht einfach, dass du auch lange in der Gastronomie gearbeitet hast und so. Das kommt so elegant aus dem Handgelenk. So ganz schwerelos öffnest du die Flasche, aber jetzt weiß ich auch, woran dein Trick liegt.
Den Korken festhalten.
Das den Trick verraten.
Aber ich muss auch sagen, jede Flasche, also was ist, man klingt jetzt hier ein bisschen snobistisch oder so, aber jede Flasche Kristall, die man öffnen darf, hat schon einen besonderen Esprit auch. Man weiß schon, was man in der Hand hält. Es gibt viele Ultra-Premium-Champagne, aber gut, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich bin dem Haus einfach auch sehr zugehörig, sehr verbunden. Das geht über die Menschen natürlich, aber auch, man ist so froh, wenn man einen Hafen hat, wo man keine Entschuldigung braucht, wo man sagt, oh ja, man geht mal essen und sagt, ja, aber der Koch und der Service, die sind so nett, oder bei einem Winzer nach, wo man sagt, ja, aber der ist so sympathisch und seine Frau und die Familie, ah ja, kauf mal doch was. Hier brauche ich keine Entschuldigung, sondern es wird.
Es steht für sich.
Es steht für sich. Mhm. Es liefert mir den Anspruch, den ich gerne habe an Produkte dieser Güte. Und ich kann auch noch sehr gut mit der Familie beziehungsweise eben mit den Menschen, die federführend in diesem Haus tätig sind. Mm. Das macht mich glückselig. Mm.
Das ist so eine Einheit irgendwo, nicht? Also die Philosophie des Hauses, die Kultur, die Qualität, das ist alles so aus einem Guss.
Guck mal, wenn du nur jetzt in den Kristall reinriechst. Wir haben, man findet sofort wieder die Linie, die sagt, wir leben von der Frische, dieser Klarheit, der Präzision, die Eleganz. Trotzdem aber ist man sofort am Haken. Man kommt nicht mehr raus aus diesem Spiel, aus diesem Tänzeln, aus dieser Leichtigkeit, die er in der Nase schon von sich gibt, aber man weiß sofort auch, dass bei diesem Gesteins, das ist der, die Marmorschichten sind da. Es kommt nur zaghaft was raus. Eigentlich muss man so große Champagner wie den Kristall sogar karaffieren. Das ist ein bisschen verrückt natürlich, aber man muss es ganz zärtlich machen, also nicht reinplätschern lassen in die Karaffe.
Dass die Perlage nicht
rausgeht, das ist ja Blödsinn, die will man ja haben, die gehört dazu. Aber eine gewisse Zeit muss man auch diese Weine in der Regel erblühen lassen.
Und man sagt ja auch immer, je größer der Champagner, desto größer oder desto wertvoller die Gläser. Was wäre das ideale Glas für den Kristall?
Ja, also ich weiß, dass das Haus Röder mit den französischen Gläsern zusammenarbeitet, die auch dafür gebrandet sind. Die finde ich wunderbar. Ich hingegen habe für mich fast das, ich trinke das am liebsten aus dem Bordeaux-Glas einer österreichischen Weinglas-Manufaktur. Ja. Und das, ich finde auch, dass das Bordeaux-Glas hat ein bisschen mehr Körper. Und es gibt dem, es ist wie in der Musik. Ein großartiges Orchester braucht einen Konzertsaal, der auch die Größe aufnehmen, wiedergeben kann.
Eine Elbphilharmonie.
Eine Elbphilharmonie. Aber letztlich sind das alles, wie soll man sagen, Gewohnheiten, an die man sich, die man sich selbst stellt. Aber es ist schade. Man beschneidet sich um Genuss, wenn man diese Weine nicht zelebriert.
Und gegen Flöten sind wir ja sowieso, ne?
Ja,
und,
nach Gottes Willen. Also,
diese breiten Champagnergläser sahen schön aus in den 20ern, aber ist jetzt auch nicht.
Sind fantastische Cocktailschalen.
Sehr man kann schön auch Champagner für Babylon Cocktail. Berlin und andere Filme,
richtig,
aber
ja.
Sieht toll aus, aber ist.
Ich möchte dir, wenn du kurz erlaubst und die Zeit noch zu, erzähle dir eine meiner Erfahrungen mit dem Röderer Kristall, einer meiner ersten. Also kennengelernt habe ich ihn natürlich in der Oberschien beim Herrn Witzigmann, klar, das erste Mal.
Warst du da Gast oder hast
Nein,
du da
ich
gearbeitet?
Da gearbeitet.
Du hast
ich
da gearbeitet?
Ich habe da gearbeitet, ja. Ich habe Koch und Kellner gelernt in der Steiermark und kam dann in die Oberschien und habe gelernt, dass ich in meiner Lehre nichts gelernt habe. Möchte ich jetzt so nicht despektierlich sagen, sondern es war einfach eine ganz andere Welt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, große Raritätenverkostung mit sehr namhaften Weinkennern und dann kam eine Doppelmagnum 79er Röderer Kristall, die ich aufmachen durfte. Und meine Knien waren weich und alles. Und
du kanntest den Korkentrick noch nicht.
Nein, da kannte ich den Korkentrick noch nicht. Ich glaube, das ist auch schwieriger. Aber das war der Erstkontakt. Und dann kam ein Ereignis, das war nicht auf meiner Hochzeit, aber es war auf einer Hochzeit, wo ein großer Weinliebhaber einen Wein aus dem Kristall aus dem Jahr 1973 mitgebracht hat. Und er hat dann kredenzt zu einem besonderen Aperitif. Und nicht alle Teile der Familie waren genussaffin. Und so hat es sich zugetragen, dass einer der Gäste natürlich den Kristall genommen hat in seinem Champagnerglas und flupsch, den Orangensaft dazu reingekippt hat. Der Weinliebhaber ist furchtbar aus. Ich habe gesagt, es ist ja verrückt. Aber so war es eben, nicht? Ja. Und so, das sind so Anekdoten. Ich durfte viel servieren an meine Gäste. Aber das sind so die beiden einprägsamsten Ereignisse. Der Erstkontakt und dann diese Geschichte, wo ich Mimosa, so heißt dieser Cocktail aus Champagne und Orange, aus Kristall. Also da greift man sich ans Hirn.
Und hast du noch den Geschmack auf der Zunge? Weißt du noch, wie der geschmeckt hat? Hast du das auch in so einem Art, in einer Art Geschmacksarchiv bei dir oder hat sich das überlagert?
Der Champagne war damals über 40 Jahre alt, also 73, so in diesem Zeitraum sind wir zu Hause. Und einen reifen Champagner zu trinken, ist ein komplett anderes Bild als das, was wir jetzt von einem jungen Champagner erwarten. Wenn man schon einen Champagner-Cocktail überhaupt machen möchte, womit auch immer, Kir Royal zum Beispiel, als Klassiker, nicht? Ja, dann muss man es zwingend mit jungem Champagner tun. In der Regel würde ich fast sagen, auch Jahrgangslosen, das wäre alles sonst Frevel, nicht? Weil man erzeugt ein anderes Geschmackserlebnis und eine Vermählung, die fantastisch ist, aber reifen Champagner mit was auch immer zu mischen, das ist einfach eine der größten Dummheiten der Welt.
Ja. Wir haben jetzt ja den Kristall 2016 im Glas.
Ja. Ich würde sagen, dabei können wir bleiben. Nein. Hm. Schau mal, siehst du die Feinheit die Leichtheit dieses
ganz
Weines.
Ganz fein gewebt.
Es ist wirklich, ich sage immer.
Wie Gase ist es ein bisschen.
Stimmt, du hast recht, fast sphärisch. Fast sphärisch, ja. Und ich sage es für mich immer so, das ist für mich immer so, die Darnseide. Es ist ganz fein gewoben, aber dann trotzdem sehr kernig und hat diesen Biss.
Es ist auf dem Punkt,
dieses Knackige, das da ist, das auch am Gaumen alles ausfüllt, bespielt und auch animiert wieder. Und auch der Abgang, der Wein ist irrsinnig lang, nicht enden wollen. Und trotzdem bleibt er ein Florett und kein Breitschwert. Mhm. Und das ist eben dieses Schöne an diesem wirklich außergewöhnlichen Schaumwein.
Der beschwingt so. Ich finde, man hat irgendwie plötzlich gute Laune. Also es ist einfach so ein schönes, positives, beschwingtes Getränk und auch dieses Blütenaroma, dieses Feine und wie der so auf der Zunge aufgeht.
Es ist ganz viel Blüten, es ist ganz viele weiße Blüten mit drin. Ich würde sagen, so Mandelblüte, beziehungsweise ich habe zu Hause meinen Mandarinenbaum blüht gerade, weil wir ihn von der Terrasse reingestellt haben in den Gang. Jetzt glaubt er, es ist Frühling, nicht? Aber er duftet so und das sind diese feinen, süßen, weißen Aromen. Und dann hat man auch die Zitrusanklänge, die auch im Wein drinnen sind. Steinobst findet man immer, das ist klar, aber auch hier kommt das Geißblatt wieder. Das Geißblatt ist so ein Typ, ist schwer zu beschreiben, man muss es haben. Das Geißblatt und der Weißdorn sind beides Blütendüfte, die ein bisschen in die Orchideenrichtung gehen oder Zartiris auch, aber sie sind in der Champagne zu Hause.
Und dann hat er diese feinen Reifetöne, die Struktur. Was glaubst du, wie lange kann man den noch aufbewahren? Also 2016, wie lange hält der noch?
Das ist ein Unterschied, wie lange man ihn aufbewahren kann und die Versuchung ist zu groß. Es ist auch so hier, das sage ich für viele Geschichten, es ist, der Babymord ist dem Leichenschmaus vorzuziehen. Gell?
Also, okay.
Ja, nein, also zu jung getrunken.
Ja.
Ja, natürlich, man verpasst etwas in der Entwicklung, aber überlagert ist auch keine Aufgabe. Mm.
Also bis wann sollte man ihn?
50 Jahre hält dieser Wein locker. Wohlgemerkt, ab einem gewissen Alter gibt es keine großen Weine mehr, sondern nur mehr große Flaschen. Mm. Diese 50 Jahre sind unter der Prämisse, dass dieser Wein perfekt gelagert wird. Mm-hmm. Kühl, lichtgeschützt, trotz der Folie, würde ich sagen, ist die Dunkelheit der Freund. Und ein bisschen Luftfeuchtigkeit sollte auch immer da sein.
Ein bisschen sonst feuchter Keller sozusagen. Speisekammer.
Was für mich essentiell ist noch bei der Lagerung, es muss geruchsneutral sein.
Ja.
Wein nimmt Fremdgeschmack an. Wenn Sie das nicht glauben, liebe Hörer zu Hause, dann legen Sie Ihren Lieblingswein mal in...
Nehmen den Rock vor.
Oder noch besser nach einer kleinen Tüte Zwiebel.
Ja.
Das kriegen sie nie wieder raus. Mhm. Aber man kann ihn jetzt schon trinken. Ich würde aber sagen, dieser Wein verdient 5 Jahre Mindestreife und wird dann die nächsten 25 Jahre sich seinem Zenit nähen. Wohlgemerkt, es ist ein großer Unterschied in dem, was junger Champagne und was reifer Champagne an Aromen bildet. Mhm. Je reifer der Champagne wird, desto weinähnlicher wird er. Das bedingt zum einen, dass die Kohlensäure ein bisschen weniger wird, aber auch die reife Aromen sind
was
kräftiger.
Würdest du denn dazu essen, wenn man jetzt sagt, ich nehme ihn jetzt nicht als Begleiter für den Abend, als Solisten, was er natürlich auch toll kann.
Ja.
Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne etwas dazu zubereiten, Gäste einladen, was würdest du empfehlen?
Wenn man als Vorspeise würde ich machen rohmarinierte Jakobsmuscheln mit bisschen Haselnussöl und Haselnuss geröstet auch noch mit drauf, vielleicht ein paar Kräuterchen dazu, ganz fein, Fenchel vielleicht. Das wäre meine Einstiegsdroge für das. Danach würde ich einen wunderbaren Fisch machen. Klar. Ja, wenn ich schon darf und hier beim Feinschmecker bin, würde ich
hier ist alles erlaubt.
Ja, ist gut. Dann würde ich Steinbutt oder Seezunge machen, sehr klassisch, also mit Beurre Blanc.
Also gar keine hyperkomplexen Gerichte,
ne? Würde ich gar nicht machen.
Also keine schwierigen...
Und im Hauptgang würde ich uns dann entweder eine Pressboulade holen oder einen Kalbsrücken. Auch das. Ich würde, man kann diese Weine natürlich, darf man nicht vergessen, die japanische Küche ist eine Küche, die eigentlich sehr weinaffin und sehr champagneraffin ist. Ja. Wenn man ganz frischen Seeigel zum Beispiel bekommt oder im Sushi das auch hat, das ist schon auch eine gigantische Begleiter.
Mit dieser feinen Bitternote auch.
Genau, ein bisschen diese Jodigkeit, der Wein federt das etwas ab, macht es angenehmer. Also ich sage, man findet schon gute Begleiter. Um es profan zu sagen, auch ein Della Pasta, cremig, mit gutem Parmesan. Das ist in der Einfachheit, versteckt sich so viel verborgener Genuss, dass man gar nicht nur in die Sphären gehen muss. Ich lebe ja in Bayern, vielleicht sollte ich mal mit Kalbsfleischpflanzl probieren.
Da
gibt's
bestimmt. Also ganz viele Testversuche, die noch dir bevorstehen.
Ach, das wird eine Testreihe, die wir jetzt starten. Das finde ich cool.
Das wollte ich dir eigentlich erst am Schluss sagen.
Ja,
aber wir haben ja noch gar nicht für die Hörer erzählt, die es vielleicht noch nicht so wissen. Wir schwärmen die ganze Zeit vom Kristall, aber warum ist der eigentlich so berühmt? Und dann möchte ich mal in den Raum werfen, dass er ja Ende des 19. Jahrhunderts von dem Hause Röderer für den Zar Alexander II. Kreiert wurde, weil, wie gesagt, auch wieder Legende, man weiß nicht, ob es stimmt, aber er wollte einfach nicht das trinken, was sein Hofstaat trank als Champagner, sondern er wollte für sich eine ganz besondere Cuvée haben und war sowieso dem Hause Röderer verbunden. Und so hat man dann für ihn diesen Kristall konzipiert, in einer Kristallflasche, daher der Name. Und jetzt kommen wir wieder zu den Mythen. Du hast eben schon den Boden angesprochen, der ja als nahezu einziger Champagner flach ist und nicht diese Einbuchtung hat. Weil man sagte ja, Zar Alexander hatte zu Recht wahrscheinlich, wie dann auch die Geschichte zeigte, Angst vor Attentaten. Und es hätte sich in dieser Einbuchtung eine Granate verbergen können, sagt man. Und auch die transparente Flasche, eigentlich ja auch nicht so gut für Lichteinfall, aber dafür gibt's die Goldfolie. Und du sagtest ja auch, am besten in die Dunkelheit stellen, damit er möglicherweise sieht, ob der Champagner mit Gift manipuliert worden ist. Sagt man so, ist die Legende. Ob es stimmt?
Auf jeden Fall hat er sich's kreieren lassen.
Er hat sich's kreieren lassen. Also es ist der Champagner der Zaren und es war sein Lieblingsgetränk.
Ja, aber es sind da auch Kaiser Wilhelm oder Bismarck und so haben sich auch dann
dann auch die Queen
lassen.
Später und
also sie hatten alle.
Emmanuel Macron hat zu seiner Intronisierung auch Kristall getrunken. Also das ist schon.
Jetzt wäre ich spannend zu wissen, ob zur Eröffnung von Notre Dame auch Kristall serviert war. Aber ist jetzt auch nicht so relevant. Je weniger die anderen trinken, desto mehr bleibt uns, nicht? Ja, die Flaschenform und auch das Fehlen der Ausbuchtung. Ich habe vorher das erwähnt, den 79er oder wenn man alte Kristallflaschen findet, dann merkt man erst, was das für die damalige Zeit für eine technische Anforderung war, denn bei alten Röderer Kristallflaschen ist der Boden doppelt so dick wie hier heute. Das, was das Glas heute zu leisten imstande ist, diese Druckbeständigkeit, das gab es ja früher nicht in dieser Form. Das heißt, die alten Kristallflaschen sind eine richtige Totschläger. Da hat man hinten unten wirklich das Doppelte an Dings. Man darf nicht vergessen, so ein Champagne hat mehr Druck als ein Autoreifen.
Ja.
Das sind 3,5 Bar, das ist schon richtig viel und da muss die Flasche das auch zu geben imstande sein. Das war früher nur machbar, indem der Boden unten eben richtig dick war. Denn diese Wölbung bei den anderen Flaschen oder bei den normalen Champagnerflaschen bewirkt ja letztlich ein physikalischer Effekt, dass eine Kugel einfach mehr Druck aushält als etwas Gerades. Nicht? Aber heute sieht man es, das ist vielleicht, wie viel sind das, 3 Zentimeter dick, der Boden, würde ich sagen. Oder so.
Ja,
aber früher war das schon die richtige 5-6 Zentimeter.
Sockel.
Da war richtiger Sockel. Hatte immer den Vorteil, dass der Kristall auch sehr beliebt war auf See. Denn durch diesen schweren Boden ist er auch bei schwerem Seegang nicht so leicht umgefallen.
Und was ja auch verrückt ist, ist, was wir vorhin schon sagten, das ist ein Bio-Champagner.
Ja.
Steht natürlich nicht drauf.
Nein, das würde gar nicht kommuniziert. Ich glaube, das hat Jean-Baptiste auch gesagt.
Ja.
Unser Zugang zur Nachhaltigkeit oder zur Biobewirtschaftung ist kein BR-Gag. Mhm. Es ist eine Selbstverständlichkeit.
Ja. Deswegen haben sie auch kein Siegel drauf und wollen auch nicht in die Bio-Ecke gestellt werden. Aber es ist ein biologisch erzeugter Champagner aus den besten Lagen. Die berühmteste heißt Gouttes d'Or, der Goldtropfen. und ist auch in Alleinbesitz von Röderer. Also das ist schon, das finde ich eben das, was so faszinierend ist. Du hast einerseits diese große Geschichte und auch so dieses Glamouröse, aber dann doch diese ganz bodenständige Landwirtschaft dahinter mit dem biodynamischen Ansatz. Und dass beides so zusammenkommt zu dieser hervorragenden Qualität und dem Geschmackserlebnis. Das ist irgendwie auch das Schöne, was dahinter steht.
Das Schöne ist eben auch, die Bodenständigkeit ist nichts Gekünsteltes oder Gespieltes. Und sie ist etwas authentisch Gelebtes, sowohl bei Jean-Baptiste Le Caillon als auch bei der Familie Rousseau. Dass sie, man nimmt es ihnen ab. Es ist kein
PR-Gag.
Oder sagen, jetzt machen wir Greenwashing oder was auch immer. Also aus meiner Sicht hundertprozentig nicht. Ich glaube diesen Menschen, was sie sagen, weil sie es auch Tag aus, Tag ein vorleben.
Und dennoch auch irgendwie diskret sind, nicht? Also es ist keine laute Familie.
Das ist ja, wer lange dabei bleiben möchte und lange oben mitschwimmen will, der darf nicht laut schreien. Das geht nicht. Es ist diese One-Hit-Wonder sind auch wieder vergessen schnell. Und man kann nicht immer der Beste sein, aber immer unter den Besten zu bleiben, das ist eigentlich die große Herausforderung in unserem Metier. Egal, ob man jetzt in der Küche ist, ob man im Service steht oder ob man ein Magazin kreiert. Es ist so, dass man sich bewusst sein muss, was man seinem Kunden und der Marke schuldet. Aber mit lautschreierischen BR-Maßnahmen schrill und so verschreckt man eigentlich die Warenkenner mehr als, und das schnelle Geld ist auch schnell wieder verbrannt.
Es klingt jetzt schon so fast nach einem Schlusswort, lieber Gerd, oder einer Schlusskurve.
Aber die Flaschen sind doch alle noch voll.
Ja, die sind noch voll, aber wir haben ja noch einen langen Abend vor uns oder einen langen Tag. Und ich bin sicher, dass diese Flaschen den nächsten Tag nicht erleben werden. Also dafür würde der Ruf des Feinschmeckers auch leiden. Also
das verstehe ich. Das wollen wir nicht. Wollen wir nur sagen, der Champagne hält eigentlich, der gute Champagne hält wesentlich länger, als man denkt. Und vielleicht noch kurz eine Anekdote oder was heißt eine Anekdote, ein Hinweis, wo sollte man Champagne trinken? Es ist wie mit den Austern. Man soll es nur dort trinken, wo es sich sowieso umschlägt, nicht? Da hat man die Gewissheit, dass sie immer frisch sind, nicht? Also mit den Austern auch oder
Was heißt das für Champagner?
Champagner trinken. Nee. Glasweise Ausschank, wenn man sagt, okay, wie lange ist die Flasche schon offen? Natürlich hält es lange, aber es fängt ja eine Oxidation auch an. Wenn man in einem Lokal ist, das zwei Gläschen Champagner am Tag verkauft, kann man das gerne fördern, das ist klar, aber nichts ist schlimmer als Champagne, der nicht mehr spielt.
Ja.
Er hat nämlich dann auch sein Herz verloren. Also wo viel Champagner getrunken wird, ist er meistens auch am besten. Ja. Das ist halt so.
Und wenn man ihn jetzt doch nicht schafft und ihn über Nacht in den Kühlschrank stellt, dann mit einem Verschluss einfach.
Ja, die Verschlüsse sind da. Habe ich auch schon mal gesehen, ist Irrsinn. Abpumpen, wie bei den anderen Weinen, ist absoluter Blödsinn, weil dann zieht man die Kohlensäure eigentlich raus. Sondern diese Champagnerverschlüsse sind hervorragend. 2-3 Tage hält das allemal. Das ist kein Thema. Wichtig ist, kühl lagern. Kühl und eben der Verschluss. Wenn Sie sehen, dass der Champagner in Ihrem Lokal neben der Kaffeemaschine steht, dann trinken Sie ihn bitte nicht.
Augen auf bei der Champagnerwahl. Und sag mal, Gerd, letzte Frage. Also du als Weinprofi, was ist denn so dein schönster Champagner-Moment der letzten Zeit oder allgemein? Also wo und wie trinkst du Champagner am liebsten?
Ja, ich möchte sagen, es gibt Gott sei Dank viele Möglichkeiten, Champagner zu trinken. Eine besondere finde ich immer noch, zum einen, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, muss man diese großen Champagner oder überhaupt große Weine auch zelebrieren. Und für mich ist ein wunderbarer Champagner-Moment das klassische Picknick. Dafür Sorge tragen, dass der Wein kalt ist. Champagner muss richtig kalt sein, also viel kälter als Weißwein. Aber wenn man sich einen Platz sucht, der wirklich schön ist, Idyll, ob es mitten in der Wiese ist, ob man auf den See rausrudert, ob man in die Berge geht oder am Strand, wo auch immer. 2 tolle Gläser sollten immer ein Repertoire sein, das richtig gekühlt und dann natürlich der oder die Menschen um sich sammeln, die einem am Herzen liegen. Und dann würde ich sagen, wird der Champagne seiner absoluten besten Bestimmung zugeführt. Er verbreitet Freude und Genuss und berührt das Herz der Menschen.
Also ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und das ist der schönste Grund, sich auf den Frühling zu freuen. Also jetzt schon mal den Champagner, am besten den Röderer kalt stellen und auf die ersten Sonnenstrahlen warten. Du in München hast sie wahrscheinlich eher als wir in Hamburg, obwohl das ist vielleicht auch nur ein Mythos. Wir haben ja heute viel über Mythen gesprochen. Man weiß es nicht, ob ihr wirklich das bessere Wetter in München habt als wir in Hamburg.
Wo das Tief herkommt.
Genau. Ob vom Atlantik oder
von der Adria.
Ja, von der Adria, genau. Also also ich habe heute ganz viel gelernt und ich hoffe, unsere Hörer auch. Und ich danke dir für dieses animierende, perlende Gespräch und freue mich jetzt, dass wir gleich nochmal ein richtig schönes Glas Champagner zusammen trinken können.
Eine Freude, hier sein zu dürfen, eine Freude, mit dir diese wunderbaren Weine beschreiben zu dürfen und über das Haus zu sprechen. Es ist so, Genuss vereint, wer nicht genießt, wird ungenießbar, hat schon der liebe
Konstantin Wecker
gesagt, aber er hat recht. Die Zeiten sind nicht lustig, das wissen wir alle. Und man stellt sich vielen Herausforderungen und Unsicherheiten sind da. Kristall und die
immer
Güte des Hauses.
Kristall in der Hinterhand, genau. Würde ich sagen. Und dann im Kühlschrank, im Klimaschrank, dann kann einem nichts passieren.
Ja, die Freude soll einem nicht genommen werden.
Gut, in diesem Sinne,
cheers. Vielen Dank für die Zeit.
Danke dir, Prost. Gerd.
Tschüss. Cheers.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.